Wir feiern heute Abendmahl und das war schon länger geplant. Habe ich mir Gedanken gemacht, auch über diesen Sonntag, über diesen Gottesdienst, weil es ja in gewisser Weise doch ein besonderer Gottesdienst ist, nicht ein Sonntag wie jeder andere im Jahr, zumindest für mich. Dazu dann nachher im Anschluss an den Gottesdienst mehr. Aber ich wusste dann, wir feiern an diesem Sonntag heute Morgen Abendmahl. Und ich habe mir in den Sommerferien für diesen 15. September auch mal reingeschaut, was ist das für ein Sonntag, was ist der Wochenspruch, was ist der Predigttext dieses Sonntages. Und Gunda darf es gleich mal hier einblenden. Das sind besondere Verse, ein starker Wochenspruch aus dem Timotheusbrief, aber auch ein besonderer, spezieller Predigttext, weil die Psalmen kommen eigentlich relativ selten vor. Magst du die erste Folie einblenden? Das ist der Psalm 16, der heute eigentlich als Predigttext vorgesehen ist. Ich werde dann später auch einige Verse daraus lesen. Ein wunderschöner Psalm, ein Psalm, der auch durch eben diesen letzten Vers, du zeigst mir den Weg des Lebens, du zeigst mir den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und zu deiner Rechten ist Wonne in Ewigkeit. Das sind schon schöne Verse und der Psalmist das heraushebt, wie sehr er das genießt und sich daran freut, dass er Jahwe, dass er Gott selber als ein Los, ein liebliches Land entdeckt hat, zugesprochen bekommt. Wunderschöner Psalm. Und das andere, ein ganz starkes Wort, das Paulus an Timotheus schreibt, wenn er dann eben auch vielleicht diesen Psalm aufgreifen, denn dieser Psalm spielt im Neuen Testament auch eine ganz wesentliche Rolle in der Apostelgeschichte. Auch das hören wir nachher noch. Wenn Paulus dann sagt, Christus, Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Wir haben uns durch so viele regelmäßige Gottesdienste erleben von Karfreitag und von Ostern. Durch so viele Kirchenjahre, die wir schon durchlebt haben, gewöhnen wir uns vielleicht manchmal zu schnell daran, was eigentlich diese Worte für eine Sprengkraft haben. Worum es da im Tiefsten geht. Denn wenn Paulus das hier anspricht, dann geht es um ein spezielles Leben, das hier sichtbar geworden ist, um ein spezielles Leben, das ans Licht gekommen ist. Das Leben, man kann es sich ja manchmal vorstellen als geballte Vitalität, als Lebensenergie, wenn man das so vor Augen hat, wie jung, dynamisch oder wie frische Kraft vielleicht auch im Frühling durchbricht. Ich habe dieses Jahr, diesen Sommer im Urlaub auch ein neues Wort gelernt, weil wir da Kontakt hatten zu einer Frau, die sich mit Kräutern beschäftigt. Und dann habe ich gelernt, was ein Gemmo-Mazerat ist. Weiß jemand, was ein Gemmo-Mazerat ist? Weiß niemand? Doch, ein paar, gell? Dachte ich mir. Ein Gemmo-Mazerat ist ein Auszug in Öl oder in Alkohol oder wo auch immer aus frischen, getriebenen Knospen. Wenn im Frühling an verschiedenen Pflanzen die Knospen treiben, dann hat man eben auch früher, als es noch keine Medikamente gab, die hergestellt werden durch die Pharma, dann hat man eben diese Kräuter und diese Kraft, die da im Frühling oder in der Natur liegt, auch zu nutzen sich zu nutzen gemacht und hat dann eben diese Knospen eingelegt, Auszüge gemacht, weil da Kraft drin war. Und in der Tat haben auch manche Medikamente, die heute hergestellt werden, einfach hier ihr Vorbild, weil da steckt schon was drin. Und in dieser geballten Kraft und Vitalität, das kann einen kräftigen stärken, das kann heilen, also Lebensenergie, geballte Vitalität. Aber das Leben, das Jesus ans Licht gebracht hat, ist mehr. Ist auch das, aber ist mehr. Das Leben, das Jesus ans Licht gebracht hat, ist auch mehr als Metamorphose. Man kann sich, da ist da das schöne Bild vom Schmetterling, aus der Raupe wird ein Schmetterling oder aus der Libelle, die Raupe wird auch eine schöne Libelle. Das kann man auch kann man sich anschauen. Das sind wunderbare Videos, wunderbare Bilder, wie da aus einem vielleicht auch unansehnlichen, hässlichen Ding etwas ganz, ganz Schönes wird. Metamorphose, Veränderung. und ja, gesteigerte Erneuerung. Aber das Leben, das Jesus ans Licht gebracht hat, ist mehr. Das Leben, das er ans Licht gebracht hat, ist ein unvergängliches Wesen. Er hat den Tod hinter sich. Der Tod ist entmachtet. Dieses Leben hat eine transzendente Qualität, weil sie etwas übersteigt, weil sie etwas ganz anderes bringt, eine ganz neue Qualität. Und dieses Leben ist letztlich Jesus Christus selbst. Und er schenkt sich uns und er schenkt uns dieses Leben. Das soll einfach mit uns durch diesen Predigt, durch diese Gedanken gehen. Darum geht es, um dieses Leben sich wieder ganz neu bewusst zu machen. Ich hab einige verschiedene Aspekte, die heute Morgen zusammenkommen, weil in der Vorbereitung im Sommer oder als ich diesen Gottesdienst im Blick hatte, habe ich auch eine Geschichte gelesen aus einem Büchlein, das ich hin und wieder in die Hand nehme. Und dann dachte ich, okay, am 15. September gebe ich diese Geschichte weiter. Und das mache ich jetzt auch. Und das ist die Geschichte, die sich findet in dem Büchlein von Martin Buber. Martin Buber kennt man vielleicht, den großen jüdischen Philosophen, der nach dem Krieg ein kleines Büchlein geschrieben hat, 1947 erschienen, auf Vorträgen basierend, Der Weg des Menschen. Und da hat er viele Geschichten drin, auch also wirklich nicht groß. Lohnt sich das zu lesen, lohnt sich diese Geschichten auch wahrzunehmen. Und da sind schöne Geschichten drin. Und eine dieser Geschichten, die er da aus der chassidischen Tradition erzählt, die möchte ich uns heute Morgen weitergeben. Und die handelt von einem Rabbi Bunam. Der Rabbi Bunam pflegte den jungen Männern, die zu ihm kamen, die Geschichte von Isaac, dem Sohn Jegels aus Krakau, zu erzählen. Dem war nach Jahren schwerer Not, die sein Gottvertrauen nicht erschüttert hatten, im Traum befohlen worden, in Prag unter der Brücke zum Königsschloss nach einem Schatz zu suchen. Krakau und Prag liegen also etliche hundert Kilometer voneinander entfernt, aber kann man gehen, kann man wandern. Als der Traum zum dritten Mal wiederkehrte, machte sich Isaac auf und wanderte nach Prag. Die große Brücke, die Karlsbrücke, die auch heute noch wunderschön zu besuchen ist. Aber an der Brücke, als er dort ankommt, standen Tag und Nacht Wachtposten und er getraute sich nicht zu graben. Doch kam er jeden Morgen zur Brücke, umkreiste sie bis zum Abend. Und endlich fragte ihn der Hauptmann der Wache, der auf sein Treiben aufmerksam geworden war, freundlich, ob er hier etwas suche oder auf jemanden warte. Isaac erzählte, welcher Traum ihn aus fernem Land hergeführt habe. Und der Hauptmann lachte auf. Ach was denn, da bist du, armer Kerl, mit deinen zerfetzten Sohlen, einem Traum zu gefallen, hierher gepilgert. Ja, wer den Träumen traut, da hätte ich mich ja auch auf die Beine machen müssen, als es mir einmal im Traum befahl, nach Krakau zu wandern. Und in der Stube eines Juden, Isaac, Sohn Jegels sollte er heißen, unterm Ofen nach einem Schatz zu graben. Isaac, Sohn Jegels, ich kann's mir vorstellen, wie ich da drüben, wo die eine Hälfte der Juden Isaac und die andere Jegel heißt, alle Häuser aufreiße. Und er lachte wieder laut auf. Isaac verneigte sich, wanderte heim, grub den Schatz aus und baute aus Dankbarkeit ein Gebetshaus, das Rabbi Isaac Schule heißt. Merke dir diese Geschichte, pflegte Rabbi Bunam hinzuzufügen, und nimm auf, was sie dir sagt. Dass es etwas gibt, was du nirgends in der Welt finden kannst und dass es doch einen Ort gibt, wo du es finden kannst. findet man Leben? Wo kann man es finden? Es gibt etwas, fügt Martin Buber hinzu, was man an einem einzigen Ort der Welt finden kann. Es ist ein großer Schatz. Man kann ihn die Erfüllung des Daseins nennen. Und der Ort, an dem dieser Schatz zu finden ist, ist der Ort, wo man steht. Es hat dann einfach diese schöne Geschichte, die Martin Buber oder der Rabbi erzählt, macht deutlich, wir sind oft so auf der Suche nach irgendetwas, nach einem Schatz weit weg. Und immer dort, wo wir nicht sind, immer dort vermuten wir, dass das Leben und die Erfüllung und das Glück des Daseins zu finden ist. Aber wohl dem, der zurückgeschickt wird zu sich selber, an seinen eigenen Platz und dort das findet, was ihm Lebenserfüllung geben kann. Und letztlich, die Geschichte deutet es ja auch schon an, es ist das Gebetshaus. Es ist die Nähe zu Gott. Es ist das Leben mit Gott in der Gottesnähe, die dann einfach für den Isaac und für den Rabbi Chassidim und für Martin Buber dieses große Glück ausmacht und auch Psalm 16 beschrieben wird. Psalm 16, um zu dem zurückzukommen oder weiterzugehen, der Psalmist musste auch einige Entdeckungen und Erfahrungen machen, durfte einige Erfahrungen machen, was es bedeutet, Gott zu finden oder in Gottes Nähe leben zu dürfen. Wir wissen, in dem Psalm heißt es ja auch, mein Los ist auf liebliches Land. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Er hält mein Los in seinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist sein schönes Erbteil geworden. Betet da der Psalmist in Psalm 16. Und wenn man den Hintergrund kennt, und den möchte ich ganz kurz ansprechen, es ist ein Gebet, dass jemand spricht aus dem Stamme Levi, ein Levit, die ja insbesondere zum Priesterdienst berufen worden sind. Und wenn man das Alte Testament und die biblische Geschichte kennt, dann weiß man, dass der Stamm Levi ein besonderer Stamm ist unter den Stämmen Israels. Warum? Weil er damals bei der Landverteilung, als an die Stämme des Land verteilt worden ist, leer ausgegangen ist. Alle Stämme Israels, als Josua zusammen war mit der großen israelischen Volksversammlung, da wurde Land verteilt und zugewiesen, was der Ruben kriegt und der Dan kriegt und der Sebulon und alle anderen auch. Jedem wurde sein Land zugewiesen. Es wurde ausgemessen, da wurde das Los eben ist gewürfelt worden, da wurde dann die Messschnur ausgelegt auf den Karten und dann hat jeder sein Land bekommen. Nur Levi, dem wurde gesagt, du bekommst nichts. Dein Erbteil, dein Landbesitz, das, was dir zusteht, ist der Herr selber. Jetzt muss man sich das mal wirklich vorstellen. Also es gibt da schon auch Erfahrungen vielleicht unter uns, wenn es ums Erben geht, wenn man Erbauseinandersetzungen hat. Und wenn dann verteilt wird, dann stellen wir uns mal vor, das sind halt die Söhne oder Töchter oder die Kinder zusammen. Und dann heißt es, du bekommst dieses Haus und du bekommst diese Länderei und du bekommst dies und jenes. Und dann kommt da einer und dem sagt man, gut, und dein Anteil ist Gott. Ja, vielen Dank. Ich hätte auch gern etwas Handfestes. Ich hätte auch gern etwas Materielles. Etwas, wo ich mich drauf setzen kann, wo ich wirtschaften kann, wo ich erfolgreich mein Leben gestalten kann, wo ich reich werden kann und wo ich weiter vererben kann. Aber was soll das? Vielen Dank auch. Es ist gut, wenn man sich diesen Hintergrund einfach vor Augen führt. Levi, der Stamm Levi, hat ein anderes Erbteil zugesprochen bekommen. Und vielleicht hat es auch dann ein bisschen Zeit gedauert, bis die Leviten, bis sie soweit waren, den Reichtum und den Schatz und das eigentliche Geschenk dieses Erbes tatsächlich zu erkennen. Dass sie nicht nur für sich selber erhalten haben, sondern dass sie auch erhalten haben, um Gott zu dienen und auch auf diese Weise den Menschen, dem Volk Israel insgesamt zu dienen. Aber dann, wenn wir Psalm 16 lesen, geht's weiter oder genau? Wenn wir Psalm 16 lesen, habe ich es nicht angeschalten oder? Mach gerade bitte einen eine Folie weiter. Dann kommen da so wunderbare Worte zum Tragen, so wunderbare Aussagen, die da gemacht werden, die der Psalmist macht, wo man staunt, weil er hat wirklich Erfahrung gemacht. Er hat wirklich etwas ausgegraben. Er hat den Schatz praktisch unter dem Ofen entdeckt. Er hat entdeckt, was in diesem Erbteil lag. Er beginnt dem Psalm und sagt, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein Glück. Bei dir ist mein Lebensglück eine so großartige Aussage. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten und so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Das sind Worte, wo ich denke, da steckt auch Lebenserfahrung, da steckt Erfahrung dahinter. Und Worte, die natürlich noch viel, viel mehr nach vorne auch weisen und trotzdem schon deutlich machen, wie viel auch an Qualität, an Gottesnähe, an Gotteserfahrung bereits auch bei den Betern und Menschen im Alten Testament, bei den Leviten und bei anderen da war, die dieses Gebet mitgesprochen haben. Leben, die Fülle, du, bei dir finde ich mein ganzes Glück. Dieser Psalm, diese Worte, die hier über das Leben gesprochen werden, weisen dann auch nochmal weiter. Und als viele Jahrhunderte später dieser Psalm immer noch gelesen wird und gebetet wird und diese Erfahrung gesucht wird und auch gefunden und erlebt wird, jeder in seiner Weise, da wird den Jüngern und da wird Leuten wie Petrus deutlich, dass da nochmal eine ganz andere Qualität in diesen Worten drin liegt. Nochmal eine ganz andere Qualität, die über etwas hinaus weist und auf jemand anderes zielt. Weil diese Verse hier werden dann in einer ganz besonderen Predigt ausführlichst zitiert. Und zwar am Pfingsttag in Jerusalem, als Petrus predigt und als er verkündigt, was in den letzten Tagen passiert ist und was gerade Neues passiert. Und auch diese Predigt, diese Worte, die möchte ich uns mal vorlesen. Die stehen in Apostelgeschichte 2, Vers 22, da findet sich ja die Predigt des Petrus. Er sagt, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, hört. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott in eurer Mitte getan hat, durch ihn, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm, jetzt kommt das Zitat, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht dem Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Und Petrus fährt fort, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist bei uns hier in Jerusalem oder wo auch immer bis auf diesen Tag. Aber da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Und er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Geist, Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Es war Pfingstsonntag oder Pfingsttag. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Pfingstpredigt des Petrus. Und Paulus sagt, Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und das ist etwas, was nicht geschehen ist, nur eine Geschichte für Jesus oder nur eine Geschichte, die Gott sich ausgedacht hat für sich selber, sondern die geschehen ist für uns. Das ist das Ziel der Predigt des Petrus, dass er sagt, das, was hier geschehen ist, was David schon prophezeit hat, was vorerlebt wurde als Vorgeschmack in Gottes Nähe, was jetzt durch Jesus Christus in einer unübertrefflichen Weise sich erfüllt hat, das ist für uns geschehen, für uns. Paulus, und den Vers habe ich jetzt leider nicht auf Folie vergessen, Paulus schreibt im Römerbrief, Jesus Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Was da geschehen ist, ist für uns geschehen. Für die Menschen, für die Welt, für jeden Einzelnen und für alle gemeinsam. Jesu Geschichte ist eine Geschichte, die Kraft hat, ist die Geschichte des Lebens, ist die Geschichte Gottes, wo er neues, unvergängliches Wesen und Leben ans Licht gebracht hat. Und wenn das für uns geschehen ist, dann steht Christus jetzt zu unserer Rechten. So wie der Beter sagt, Gott steht mir zu Rechten, so steht nun Jesus Christus uns zu Rechten. Er ist aufgefahren in den Himmel, sitzt zu Rechten Gottes, ist dort unser Fürsprecher, ist dort der, der einsteht für uns, ist dort der, der uns Vergebung zuspricht, der vor Gottes Thron ja einfach auch für uns sein Wort einlegt. Er ist der, durch den wir gerechtfertigt sind. Er ist der, der uns durch seinen Heiligen Geist Kraft und Leben gibt und Hoffnung gibt. Er ist der, der unser Leben erfüllt, der alles tut für uns und alles getan hat. Er starb und wurde auferweckt für uns. Er ist unser Stellvertreter im Himmel und unser Begleiter durch seinen Geist hier auf dieser Erde. Und das werden wir eines Tages nicht nur jetzt im Glauben wie heute erleben und erfahren, sondern ihn tatsächlich sehen von Angesicht zu Angesicht. Und jedes Abendmahl, das wir miteinander feiern, ist eigentlich eine Erinnerung daran, was Jesus für uns getan hat und wer er für uns ist. Und es ist nicht nur Erinnerung, sondern es ist auch Vergegenwärtigung, dass es heute noch genauso gilt und genauso wahr ist. Es ist eine Zusage und es ist in letzter Weise auch die Realpräsenz, wo Jesu Kraft und Jesu Leben und das, was da ist, auch wieder neu in unser Herz, in unser Leben hineinkommt, uns stärken und lebendig machen will. Abendmahl, nicht nur eine Feier irgendwo so, sondern wirklich in dem Bewusstsein, Herr, was hast du für mich getan? Das wollen wir feiern, dafür möchte ich mich öffnen, dafür will ich neu mein Herz aufmachen, um dich zu empfangen und das, was du für mich getan hast, hineinzulassen in mein Leben. Das Abendmahl kann man sich ja auch vielfach streiten und diese Geschichte will ich auch noch kurz erzählen, weil mir wurde das Abendmahl in besonderer Weise deutlich gemacht, vor jetzt schon etlichen Jahren her, was mich auch immer wieder bewusst macht, was eigentlich der Kern des Abendmahls ist. Ich war in den 90er Jahren bei uns im Mülheimer Verband, auch in der Baumschule, so hieß damals noch unser Nachwuchsseminar der Pastoren und Studenten und Pastorenanwärter. Und zunächst habe ich es natürlich selber durchlaufen, dann war ich mit im Leitungsteam mit dabei und Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, da war wieder so ein Seminar in Niedenstein damals noch, wer vielleicht von den Älteren auch diesen Ort noch kennt. Und Manfred Vetter, Pastor aus Flensburg, ein paar Jahre älter, war der Hauptleiter Verantwortliche für dieses Nachwuchsseminar und ich war mit dem Leitungsteam mit dabei. Und da war auch das Thema des Abendmahls, was wir durchgesprochen haben. Da kann man ja trefflich streiten, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen und Haltungen und Ansichten und so weiter, katholisch, evangelisch und evangelisch auch noch ein paar Mal geteilt, freikirchlich auch und so weiter und so fort. Aber wir haben das Abendmahl auch gefeiert dann miteinander und das war der Kreis von 20, 25 Leuten. Und bei den Einsetzungsworten oder bei der Einführung zum Abendmahl hin hat dann der Manfred Vetter Folgendes gemacht, um diese Sache zu verdeutlichen, was es ums Abendmahl ist und was die wesentliche Bedeutung des Abendmahls ist. Er hat seine Geldbörse rausgeholt und hat sie aufgemacht und hat damals einen blauen Schein rausgeholt. Heute ist es ein grüner Schein. Damals, in den 90er Jahren, war blau die Farbe für den 100-D-Mark-Schein. Und heute gibt es da den D-Mark nicht mehr. Dafür haben wir den Euro und die Farbe hat gewechselt. Aber ansonsten ist es immer noch Papier. Besonderes Papier, schönes, kunstvoll gestaltetes Papier, aber letztlich eigentlich Papier, oder? Einfach Papier. Und wenn man den Wert dieses Papiers nimmt, 2-3 Cent, okay, wird auch was draus gemacht irgendwo, sind auch Wasserzeichen drauf, wirklich schöne Dinge, aber der Wert von diesem Ding an sich ist dann nicht großartig. Der ist gering, das ist der Papierwert ein bisschen drumherum. Was macht diesen Schein zu einem wertvollen Schein? Einfach, wenn man ihn anguckt, dann steht da irgendwo unter der Flagge ein Name. In diesem Fall hier, den Schein, den ich hier in den Händen habe, ist es noch der Mario Draghi, der damals der Präsident war, Vorsitzende der EZB. Und der gibt seinen Namen her, mitsamt der Institution, die dahinter steht, dass dieser Schein tatsächlich 100 Euro wert ist. Dass er nicht 2-3 Cent oder irgendwas ist, nicht einfach nur Papier, sondern dass er Gewicht hat, dass er wertvoll ist, dass da wirklich etwas, man kann was mit dem Ding anfangen. Und so hat Manfred gesagt, okay, so ist es auch, wir können trefflich streiten über Brot und Wein und ob sich das verwandelt oder wie das hin und her geht. Aber was ist das Wichtige beim Abendmahl? Dass Jesus seinen Namen hergegeben hat, dass er verbürgt, dass er sagt, das, was geschehen ist, wofür es steht, das ist wertvoll, das hat Gewicht. Damit kannst du bestehen im Leben wie im Sterben und für alle Ewigkeit. In diesem Abendmahl, nicht als eine wunderbare Geschichte von Brot und Wein, sondern eben das, was Jesus für uns getan hat, liegt die Vergebung unserer Sünden. Alle Schuld, jede Schuld, die zu Jesus gebracht wird, zu ihm ans Kreuz gebracht wird, kann vergeben werden und wird vergeben werden, weil Jesus mit seinem Namen dafür bürgt. Und auch alles, was wir brauchen, um im Leben bestehen zu können, um Kraft zu haben, Mut zu haben, durch Höhen und durch Tiefen, durch Freude und durch Leid gehen zu können, das wird uns zugesprochen und zugesagt und das dürfen wir empfangen in Jesus und in seinem Leben, das er uns gibt. Und das feiern wir im Abendmahl, das feiern wir in Brot und Wein, dass er sich wirklich auf diese Weise so verbürgt hat und dass er sich hineinlegt und sagt, daran erinnert euch, dass das Leben wirklich offenbar geworden ist und dass es etwas ganz Neues, eine neue Qualität in dieser Welt gibt. Abendmahl feiern wir das. Als dann Manfred Vetter seine Einleitung da beendet hatte, dann ist er aufgestanden und durch den Raum gegangen. Und dann dachte ich, was macht er denn jetzt? Was macht er denn? Dann kam er langsam immer mehr auf mich zu. Und dann hat er nachher gesagt, okay, Martin, das ist für dich. Zuerst war mir es ein bisschen peinlich, weil da waren so viele andere da gesessen und ich dachte, okay, warum jetzt ausgerechnet ich? War es vielleicht, weil er mich vorher gefragt hat, wie geht's dir in deiner Familie? Und als junger Pastor mit ein paar Kindern hat man ja immer nicht das Geld üppig. Aber jedenfalls kam er halt und hat mir das überreicht. Und deshalb ist es mir noch so eindrücklich in Erinnerung. Weil mit den 100 Euro, ich dachte erst, oh, müssen wir jetzt sehen, wie auf den Putz hauen. Also gleich wieder verteilen an die andere. Nee, es war ein Geschenk, ganz persönlich für dich. Und so ist es auch mit dem Abendmahl, so ist es auch mit dem Glauben, so ist es auch mit Jesus. Wir denken dann immer gleich, ja, gleich weitergeben. Nein, es beginnt damit, dass wir es erstmal annehmen. Das, was Jesus uns schenkt, was sein Leben ist, das, was Gewicht hat, dass wir das zuallererst in unser Leben annehmen und aufnehmen, uns beschenken lassen, damit wir dann nachher natürlich auch wieder weitergeben können. Aber ich dachte, okay, das nehme ich dann. Ich glaube, ich habe mir damals Turnschuhe gekauft, irgendwas, was ich halt jetzt für mich persönlich irgendwo brauchte. Aber Jesus beschenkt uns zuallererst. Und dieses Geschenk ist real. Und dieses Geschenk ist etwas Wunderbares und daran dürfen wir uns beim Abendmahl erinnern. Ich gehe noch einmal zurück zu unserem guten Martin Buber. Und blendest du die nächste Folie ein oder geht sie weiter? Da gibt es noch eine Folie dazwischen, nicht die? Die hier. Sorry. Martin Buber erzählt noch mal eine Geschichte. Rabbi Mendel überraschte einmal einige gelehrte Männer, die bei ihm zu Gast waren, mit der Frage, wo wohnt Gott? Und sie lachten über ihn und sagte, was redet ihr? Die Welt, Himmel und Erde sind doch voll seiner Herrlichkeit. Er aber beantwortete seine eigene Frage und sagte, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Und das ist letztlich, sagt Martin Buber, das, worauf es letzten Endes ankommt. Gott einlassen. Man kann ihn aber nur dort einlassen, wo man steht, an dem Ort, wo man jetzt ist, wo man wirklich steht, wo man lebt, wo man sein wahres Leben lebt. Die Umwelt, die Situation, der Moment, wo ich hineingestellt bin, das, was mir Tag um Tag begegnet, an Schönem, an Herausforderndem, was mich fordert, was meine Aufgaben sind, was auch immer meine Beziehungen, in denen ich stehe, letztlich nur dort ist in der tiefsten Weise Gott erfahrbar und Erfüllung des Daseins möglich. Nicht durch die immer guten Umstände, aber durch die Nähe Gottes, die hineinkommt, wenn wir ihn wirklich hineinnehmen. Gott wohnt dort, wo wir ihn einlassen. Unter dem Herd unseres Hauses ist unser Schatz vergraben. Und ich möchte jetzt, habt ihr schon gesehen, einfach noch dieses Beispiel von einem Menschen, der in besonderer Weise mir zumindest in den letzten Wochen deutlich gemacht hat, wie es sein kann, wenn man Gott wirklich ganz tief und ganz präsent und ganz gegenwärtig in seinem Leben hat. Ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr die Olympiade mit angeschaut habt, alle diese Yemisi Ogunleye, die eine Goldmedaille für unser Land gewonnen hat im Kugelstoßen. Und diese Frau ist eine ganz besondere Frau, weil sie seither überall in den Nachrichten oder in den Interviews oder in den im Sport damals, in den Fernsehsendungen, aber auch in den Zeitungen interviewt wird, vorgestellt wird und sich nicht scheut, über ihr ganzes Leben und das, was sie ausmacht, wirklich auch Zeugnis abzulegen. Dass sie eben mit Gott unterwegs ist, dass sie das Ganze mit Gott erlebt. Und jetzt waren ja die Tage, die Finale der Diamond League in Brüssel, wo die besten 6 Leichtathleten dieses Jahres zusammen waren, um nochmal Wettkämpfe durchzuführen. Und da durfte sie auch mit dabei sein, hat da nicht gewonnen, sondern nur den 3. Platz gemacht. Und ich habe die Tage in der FAZ Online nochmal einen Artikel gelesen, der einfach diese Frau beschreibt, was sie ausmacht. Und ich dachte, das ist so ein schönes Beispiel, weil sie sagt, dass sie ihre Kraft zu dem, wie sie unterwegs ist, aus ihrem Glauben bezieht, aus ihrem Glauben an Gott. Und dass sie von daher weiß, dass ich am richtigen Ort und an der richtigen Zeit bin. Und dass sie eben mit all dem, was sie unterwegs ist, auch weiß, Gott ist auch bei mir dabei, hier in diesem Ring, wenn es darum geht, die Kugel zu stoßen. Da nehme ich ihn mit, da ist er mit dabei, da lasse ich ihn ein, da ist er da. Und da lenkt er und leitet er und ich lebe mit ihm und er lebt in mir. Und ich weiß, und das ist das Nächste, was immer bei ihr dann auffällt und was bei ihr beschrieben wird, dass ich, egal ob ich jetzt die Goldmedaille gewinne oder nicht, ich bin genug, so wie ich bin. Das war auch die Überschrift über diesem FAZ-Artikel, also diese Yemisi Ogunleye. Ich bin genug, so wie ich bin. Weil das ist auch ein Geschenk, das ist auch das Grundgeschenk der Gnade, dass Gott uns zuspricht und sagt, so wie ich bin, so bist du mir angenehm. Ich liebe dich bedingungslos, wir haben es gesungen. Und das darf man annehmen und das ist ein Grundgedanke und ein Grundgefühl. Das bringt sie zum Ausdruck. Sie bringt zum Ausdruck, wie sehr sie sich freut, dass sie mit dem, was sie kann, einfach unterwegs sein darf, dass das ein Privileg ist, dass sie dankbar dafür ist, dass sie sich freut über das, was Gott ihr schenkt und dass sie das feiert. Und dann weitet sich auch nochmal ihr Blick oder der Journalist greift das einfach auf und kommt dann auch auf den letzten Wunsch, den sie dann auch noch hat, dass sie sagt, so wie hier in Brüssel jetzt da 30.000, 40.000 im Stadion feiern und sitzen und den Sport feiern, so wünsche ich mir Gottesdienste in einem Setting wie diesem mit 30.000, 40.000 Leuten, wo die Leute einfach Jesus lieb haben und Jesus feiern, weil das ist, was ihr Herz ausmacht. Und vielleicht ein großer Wunsch noch, dass sie dann auch selber singen darf. Weil ich weiß nicht, ob der eine oder andere das gesehen hat. Unmittelbar nach dem Goldmedaillengewinn wurde sie bei Eurosport eingeladen und interviewt. Und dann hat sie da erzählt, halt, wie die Situation war, als sie die Goldmedaille gewonnen hat. Aber dann auch erzählt, frisch und frei weg von ihrem Glauben, wie sie sich freut, dass die Geschwister mit dabei sind, der Pastor sei auch gekommen, die Eltern sind da, alle sind mit dabei und tragen sie und da ist sie aufgehoben, da lebt sie in dieser Gemeinschaft und da freut sie sich und Musik gefällt ihr auch und sie singt auch leidenschaftlich gern. Und dann bittet die Moderatorin, ob sie nicht ein bisschen was singen kann und dann singt sie da im Studio und sie singt a cappella und sie singt: Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu mir bist, wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. Du machst mein Leben reich. Singt sie a cappella, frisch von der Leber weg, unbekümmert. Die anderen versuchen zu klatschen, können den Offbeat nicht ganz mithalten, aber egal. Aber sie macht es wirklich richtig gut. Und ich sitze davor, oder vielleicht ihr auch, freuen uns mit, kriegt fast schon Tränen und denkt, wie kann das sein, dass jemand auf so eine natürliche und unbekümmerte Art und Weise einfach sagen kann, was Jesus Christus, was der Glaube und was das Leben in ihm bedeutet. Wo wohnt Gott? Gott wohnt, wo wir ihn einlassen. Ich glaube, sie ist da schon ein Beispiel dafür, für die Wahrheit dieses Satzes. Sie lebt das in einer Natürlichkeit, sie lebt das in einer Schönheit und ich denke, das wünsche ich mir für mich auch, wünsche ich mir für uns alle, wünsche ich mir für Kirche Jesu, wünsche ich mir einfach für alle, die Jesus nachfolgen, mehr von dieser Freude. Aber es dort kann das geschehen, wo wir Gott tatsächlich einlassen und zwar in das Hier und Jetzt, in diesen Moment, egal ob er jetzt ein Kugelstoßmoment ist, wo es um alles geht oder ob es eine Tiefe ist, eine Herausforderung, ob es Leid oder Schmerz ist, ob wir auf unseren Höhen sind oder ob wir irgendwo in den Tiefen sind, ob es gelingt oder Misslingen da ist. Gott muss mit hinein und darf mit hinein. Und dort, wo wir ihn einlassen, dort wohnt er. Und dort wird er seine Kraft und sein Leben und all das freisetzen. Das ist das, was ich euch jetzt hier in einer doch lang gewordenen Predigt noch einmal von ganzem Herzen mitgeben möchte. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich uns in Jesus Christus selber mitgeteilt hast und dass du ein Leben, Herr Jesus, ans Licht gebracht hast, das von einer ganz anderen Qualität ist als alles, was wir hier vorfinden. Es gibt so viele schöne Dinge. Ich und wir genießen unser Leben. Wir sind dankbar dafür. Aber wir wissen, Herr, im Letzten und im Tiefsten, dass du es bist, der Lebensglück schenken kann, nicht nur hier, sondern auch für alle Zeit. Herr, und danke für all das, was du für uns getan hast. Und danke, dass wir dadurch uns öffnen dürfen für deine Gnade, für deine Liebe, die der eigentliche Reichtum unseres Lebens ist. Herr, lass uns darin nie abstumpfen, sondern lass uns immer wieder froh werden darüber und ja, uns staunen darüber, wer du für uns bist und was du für uns getan hast. Und ich bete, Herr, dass du dann durch deinen Heiligen Geist einfach auch dein Leben, deine Freude, deine Kraft und deine Dynamik in uns freisetzt, immer wieder neu, in all den Situationen, in denen wir leben, wo wir dich brauchen, wo wir letztlich doch einzig auf dich angewiesen sind. Herr, danke, dass du uns jetzt auch begegnen willst im Abendmahl und schenke uns ganz neu, dass wir schmecken und spüren dürfen, wie freundlich du bist und wie gut du es mit uns meinst und dass du es bist, der unser Leben reich macht. Amen.